Hallo und herzlich willkommen am Bühneneingang. Mein Name ist Fabian Burstern. Ich bin Kulturmanager und Autor. Und in diesem Podcast zeige ich euch den Kulturbetrieb von innen. So, wie er wirklich ist. Der Bühneneingang steht heute ganz im Zeichen eines doppelten Wiedersehens. Gemeinsam mit Michael Nickbarsch und seinem Investigativ-Podcast Die Dunkelkammer habe ich den Kulturjournalisten Axel Brögemann ins Studio eingeladen. Es geht um den Salzburger Festspielfonds, Intendant Markus Hinterhäuser, einen Antrag auf einstweilige Verfügung am Landgericht Hamburg und was das alles für den Kulturjournalismus bedeuten könnte. Mit Michael Nickbarsch habe ich bereits Folge 13 zum Musiktheater an der Wien bestritten. Axel Brügemann berichtete in Folge 4 über diverse Russland-Connections mitten im Kulturbetrieb. Heute sind wir zu dritt und unser Startpunkt ist Salzburg. Diese Folge wird übrigens sowohl in der Dunkelkammer als auch am Bühneneingang ausgespielt.
Und im Studio begrüße ich jetzt Fabian Burstein. Hallo Fabian.
Hallo.
Und Axel Brügemann. Hallo Axel.
Hallo und herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, danke fürs Kommen. Ich schlage vor, einleitend zwei, drei Sätze. Axel Brügemann über Axel Brügemann.
Das können andere mit Sicherheit besser. Wie fange ich an? Ich bin Journalist. Ich war lange Textchef und Teil der Chefredaktion der Welt am Sonntag. Habe dann beschlossen, dass ich aber lieber freiberuflich arbeiten möchte vor über 15 Jahren ist das, glaube ich, schon her. Seitdem mache ich viele Filme als Regisseur, Dokumentation, hauptsächlich über Klassikthemen, über Kulturthemen, also von Street Art über Porn Culture bis zu großen Wagner-Filmen fürs Kino mache ich alles Mögliche, schreibe für unterschiedliche Zeitungen und Zeitschriften, mache Radio und schreibe Bücher.
Und du betreibst online einen Blog, Backstage Classical?
Genau, das ist ein Online-Portal für Hintergrundberichte über die klassische Musik, Backstage Classical. Da schreiben unterschiedliche Autorinnen und Autoren, vor allen Dingen über die Transformation im Kulturbereich. Also wir haben ja jetzt ganz viel, sehen wir das auch, mit Budgetkürzungen zu tun. Wir haben mit Übergriffen von Intendantinnen und Intendantinnen zu tun. Wir haben mit Sparkonzerten zu tun. Und all diese Backstage-Geschichten, also diese Hintertür-Geschichten, versuchen wir zu beleuchten und die Klassikszene im Strukturwandel und in der Neuerfindung zu begleiten.
Ja, und warum wir heute hier gemeinsam sitzen, sind Veröffentlichungen auf Backstage Classical, die zu rechtlichen Auseinandersetzungen geführt haben. Und zwar ganz konkret mit dem Fonds der Salzburger Festspiele, beziehungsweise mit dem Intendanten Markus Hinterhäuser.
Ja, es war rund um den 16. Dezember, dass eine Meldung kursiert ist, die auch mich sehr aufgeschreckt hat, insofern, weil es um einen Konflikt ging, eben, wie du gesagt hast, Michael, zwischen den Salzburger Festspielen und dir. Und dieser Konflikt, und das ist das Bemerkenswerte, eben nicht mehr nur auf einem Wortwechsel sich beschränkt hat, sondern in juristische Sphären vorgedrungen ist. Sprich, rund um den 16. Dezember ging es noch um zwei Abmahnungen, richtig?
Das ist richtig. Vielleicht müssen wir jetzt ganz kurz einordnen, warum ich vielleicht auch jetzt ein bisschen schaumgebremst bin bei diesem Podcast. Also diese Abmahnungen sind inzwischen eine einstweilige Verfügung. Erkläre ich gleich, was das ist. Liegt also vor Gericht. Also es ist jetzt ein schwebendes Verfahren. Die Argumente sind ausgetauscht und wir warten sozusagen auf ein Urteil in diesem Moment, weshalb ich nicht über all diese konkreten Dinge jetzt reden kann, ohne dieses Verfahren zu gefährden. Das muss ich dich mal ganz kurz vorab sagen. Sobald der Drops gelutscht ist, kann ich da auch wieder öffentlich sprechen, ist aber vielleicht auch ein Thema, über das wir nachher noch reden werden, dass das natürlich auch was mit einem macht. Ja? Vielleicht sollte ich erklären, was passiert ist?
Ja, kurze Einordnung. Wir nehmen heute an einem Mittwoch auf und das ist der Mittwoch, der 8. Jänner 2025. Also der Status, den du hier beschrieben hast, findet an diesem Tag hier heute statt.
Richtig. Und wir mussten bis gestern unsere Stellungnahme auf den Antrag der einstweiligen Verfügung abgeben. Und damit liegt das jetzt sozusagen vor dem Richter, der abwägt in einem Nichtpräsenzverfahren, wem denn da in welchen Punkten Recht gegeben wird. Um das Ganze zu verstehen und vielleicht alle mitzunehmen, du hast es eben schon gesagt, irgendwann kam Post, zweimal hintereinander. Diese Post kam von einem Rechtsanwalt, der auf der einen Seite den Fonds der Salzburger Festspiele vertritt. Und da sind zeichnungsberechtigter Intendant Markus Hinterhäuser, die Präsidentin Christina Hammer und der kaufmännische Direktor Lukas Krepatz und gleichzeitig als Absender nochmal extra persönlich Markus Hinterhäuser. Und das waren Abmahnungen mit einem Streitwert auf 30.000 und 70.000 Euro, einmal in 3 Punkten, einmal in 7 Punkten, betreffend 2 Artikel, ein Newsletter, in dem ich über Salzburg berichte und ein Bericht, in dem ich mich mit den Machtstrukturen und mit der Führungsfrage bei den Salzburger Festspielen auseinandergesetzt habe.
Also ganz konkret ging es hier um 2 kritische Artikel, cool, die sich einerseits quasi mit den Salzburger Festspielen an sich und andererseits auch mit Hinterhäuser beschäftigt haben.
Genau.
Und auf diese 2 Artikel gab es eben die Reaktion, dass 2 Abmahnungen, wie das heißt, gekommen sind. Diese Abmahnungen zielten darauf, eine Reihe von getätigten Äußerungen nicht weiter zu verbreiten.
Genau, korrekt? Insgesamt 10 Äußerungen, zu denen ich aufgefordert wurde. So ist das bei einer Abmahnung. Man kriegt dann einen Brief von einem Anwalt und da steht drinne, das und das und das haben Sie geschrieben. Das ist das deshalb und deshalb nicht richtig. Bitte unterlassen Sie das, unterschreiben Sie und bezahlen Sie meine Anwaltsrechnung. So ungefähr kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Und dann kann man sich überlegen, okay, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, unterschreibe ich und bezahle das und sage es nie wieder. Oder man kann sagen, also ehrlich gesagt, das, was da steht, das halte ich nach wie vor für richtig. Und dann gibt's den nächsten Schritt und dann kann der Mensch, der das kritisiert oder die Institution, eben vor Gericht ziehen. Und das ist in diesem Fall passiert. Also muss man vielleicht sagen, in Absprache mit meinem Anwalt habe ich bei 3 Punkten gesagt, boah, okay, also bin ich einverstanden, dass ich das unterschreibe, ist vielleicht auch ein Fehler passiert. Das habe ich unterschrieben, blieben 7 Punkte offen, zu denen ich gesagt habe, nee, also das ist nachweisbar für mich, es hat eine Legitimation und es ist auch in der Fülle der Punkte, mit denen ich hier konfrontiert werde, einfach nicht nachvollziehbar, dass in diesen beiden Texten 10 Punkte strittig sein sollen. Und das habe ich nicht unterschrieben und daraufhin wurde dann eben von besagten Parteien ein Antrag auf einstweilige Verfügung beim Landgericht Hamburg eingereicht. Und das bedeutet sozusagen, dass jetzt ein Gericht, und das ist erstmal etwas Gutes, muss man ja sagen, dass ein Gericht entscheidet, okay, diese 7 Punkte sind jetzt offen, ich höre die eine Seite, ich höre die andere Seite und eine Richterin, ein Richter wird jetzt sozusagen Recht sprechen.
Seit diese Causa aufgekommen ist, stellt sich natürlich die Kulturszene insgesamt die Frage, um welche Punkte geht es da eigentlich? Ist das einer der Aspekte, von denen du sagst, die darf ich eben nicht sagen aufgrund der Auseinandersetzung? Oder kannst du diese Punkte hier nennen? Um was geht es denn eigentlich? Was werfen sie dir denn vor?
Ja, das ist die berühmte Zwickmühle, in der man jetzt in so einer Situation eines schwebenden Verfahrens ist. Auch die Salzburger Festspiele, die wurden ja angefragt, haben nicht über die einzelnen Punkte berichtet. Oder der Fonds der Salzburger Festspiele, die Pressestelle. Und das mache ich auch nicht in Absprache mit meinem Anwalt, einfach um dieses Verfahren, was jetzt sozusagen entschieden wird, nicht zu beeinflussen und nicht zu ändern. Also ihr müsst verstehen, dass ich da jetzt ein bisschen schaumgebremst bin bis zum Ende eines Urteils. Dann können wir alle Punkte, also jedenfalls alle Punkte, die ich weiterhin behaupten darf, natürlich 1:1 durchgehen. Das ist in der aktuellen Situation leider für mich unmöglich.
Ich sage dazu, wir haben bei den Salzburger Festspielen angefragt, Fabian, schriftlich und wollten unter anderem wissen, was genau jetzt Herrn Brüggemann angelastet wird. Wir haben eine Reihe von Fragen geschickt. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung des Podcasts, jetzt liegt die Antwort noch nicht vor. Dann, wenn sie vorliegt, bringen wir sie natürlich.
Ja.
Ich frage jetzt noch einmal nach. Bei 3 Punkten hast du gesagt, das unterschreibe ich. Diese 3 Punkte, kannst du die nennen oder?
Nein, natürlich nicht, weil da habe ich ja mich verpflichtet, dass ich darüber nicht mehr rede. Ja.
Okay. Also.
da wäre ich blöde. Ja. Und das habe ich auch akzeptiert. Also von daher, nein, kann ich leider nicht drüber reden. Aber das zeigt natürlich eine Schwierigkeit des Ganzen, ne? Weil man allein schon als Journalist, der ja eigentlich gerne über Dinge redet, die er wahrnimmt, die er recherchiert hat, die er sozusagen herausgefunden hat, natürlich ist es unser Job, öffentlich darüber zu reden. Und wenigstens jetzt bin ich auf so eine Pausetaste gestellt, was für meinen Beruf natürlich erstmal eine schwierige Situation ist. Ja? Also ich muss jetzt sozusagen mich erstmal zurückziehen und gucken, was die anderen machen. Und das muss ich auch sagen, das habe ich jetzt erfahren in den letzten Wochen, eine ungeheure Solidarität. Ja? Also ich sehe schon, dass in unterschiedlichen Medien dieser ganze Vorgang auch auf jeden Fall erstmal als außergewöhnlich interpretiert wird. Ich erfahre unglaublich große Solidarität durch Leserinnen und Leser, auch durch Anrufe aus der Kulturszene, die sich sehr wundern. Und ja, diese Verwunderung teile ich natürlich.
Was haben wir hier? Eine Kulturinstitution und ein Kulturmanager, die nicht mit Kritik umgehen können oder die nicht mit deiner Kritik umgehen können?
Ja, auch das müsste man wahrscheinlich die beiden selber fragen. Ich kann nur sehen, wie das auf mich wirkt. Ja, also mich wundern mehrere Sachen an diesem ganzen Vorgang. Ich bin, wie ich eben schon gesagt habe, relativ lange als freier Journalist unterwegs, habe über sehr viele Dinge recherchiert und ich glaube auch sehr viele Missstände im Kulturbereich, gerade in Deutschland, bei Intendanten, bei Machtübergriffen, recherchiert. Viele haben auch Konsequenzen, personelle Konsequenzen gehabt. Ich sehe schon, dass Backstage Classical auch ein Anlaufpunkt ist für Musikerinnen und Musiker, die Ungerechtigkeit erfahren. Also da sind wir auch so eine Art anwaltlicher Journalismus, ja, und versuchen auch tatsächlich dem dann nachzugehen und mit journalistischen investigativen Recherchen, auch von unterschiedlichen Journalistinnen und Journalisten, dem nachzugehen und versuchen, ja, da auch eine Lobby zu sein, um eben Missstände im Kulturbetrieb, darüber reden wir vielleicht ja gleich noch, aufzudecken. So, und in diesen letzten 10 Jahren kann ich einfach sagen, sind alle juristischen Auseinandersetzungen, die ich gehabt habe, und das verwundert mich, aus einem ähnlichen Umfeld zu mir gekommen, nämlich alle aus dem Umfeld, die irgendwas mit dem Salzburger Festspielen zu tun hatten. Einmal von Matthias Görne, dem Klavierpartner von Markus Hinterhäuser, von Theodor Kurenzis, über den ich sehr viel recherchiert habe und über dessen russischen Verbindung ich sehr viel recherchiert habe, der auch bei den Salzburger Festspielen trotz großer Kritik auftritt. Von Matthias Richter, dem Teilhaber des Utopia-Orchesters von Theodor Kurenzis und Veranstalter und nun auch eben vom Fonds der Salzburger Festspiele und ihrem Intendanten. Und interessant ist, dass all diese Menschen, die juristische Wege gegen mich gewählt haben, vom gleichen Anwalt vertreten werden. Ja? Außerhalb dieser Menschen und dieses Anwalts haben mich in den letzten 10 Jahren überhaupt gar keine Klagen erreicht. Ja? Obwohl wir unglaublich brisante Themen thematisiert haben, Skandale aufgedeckt haben und durchaus dazu unsere Artikel, sagen wir mal, Grundsteine gelegt haben, um öffentliche Debatten über öffentliche Positionen im Kulturbereich auszulösen. Und einige der Protagonisten, über die wir berichtet haben, sind auch nicht mehr im Job. Also mich wundert an diesem Vorgehen irgendwie die Richtung und die Vehemenz, dass das alles dass alle juristischen Wege aus dieser gleichen Richtung zu mir gekommen sind. Und der zweite Punkt, der mich natürlich wundert, ist, wir haben schon gesagt, das sind 2 Texte und das sind 10 Punkte, die hier strittig waren am Anfang. Und das ist natürlich, also da muss man schon sehr genau suchen, um diese Punkte finden zu wollen. Und das ist etwas, was mir den Eindruck hinterlässt, dass da sehr genau gesucht wird, um mir die Berichterstattung jetzt gerade über die Salzburger Festspiele auf jeden Fall strategisch zu erschweren. So interpretiere ich das.
Also das war für mich ein ganz wichtiger Ausgangspunkt, warum ich erstens einmal dich angesprochen habe, wie ich von der Angelegenheit erfahren habe, und dann eigentlich sofort innerhalb Minuten haben da Michael Nickbosch und ich zu dem Thema telefoniert. Nämlich vor folgendem Hintergrund: in der Dunkelkammer, die ich ja auch sehr viel höre, spielt das Thema der Pressefreiheit und der Einschränkung der Pressefreiheit, die aus Klagen resultiert, die auch mit sehr, sehr hohen Streitwerten verbunden sind. Das spielt bei dir immer wieder eine große Rolle. Da gibt es einige Folgen, die sich wirklich mit diesem Mechanismus des Druckausübens über gigantische Streitwerte, die sich damit befassen. Und gleichzeitig waren wir, Axel, arbeiten wir in einem Segment, der Kultur, / dem Kulturjournalismus, wo diese Art von Klage, wo über die Geldsumme extremer Druck aufgebaut wird oder wurde, sind da eigentlich nicht besonders präsent. Und ich habe mir die Frage gestellt, ich habe mir die Frage schon einmal früher gestellt, nämlich im Rahmen der Festspiele Erl, aber jetzt noch ein weiteres Mal, kommt dieses Instrument, das wir eigentlich von den großen Konzernen kennen oder von großen politischen Lobbyingverbänden, kommt dieses Instrument jetzt in die Kultur?
Also aus meinem angestammten Geschäft und dem Umgang mit Konzernen kennt man das, ja klar. Also der Versuch einer Einschüchterung mittels hoher Streitwerte. Nicht zu vergessen, Streitwerte besagt ja noch nichts über eine allfällige Schadenersatzforderung. Da geht es zunächst mal um die Gerichtsverfahrenskosten, die Anwaltshonorare insbesondere. Und das hat schon seine Wirkung, nicht? Also wenn man als Einzelunternehmer plötzlich 1.000 Euro Streitwert vor der Brust hat, das ist so wie der Axel jetzt. Ich reiche die Frage jetzt gleich weiter. Das macht ja wohl was mit einem.
Ja, das macht allerhand mit einem. Und das ist auch blöde. Also habe ich mit meinem Rechtsanwalt lange drüber geredet. Sagt man das oder nicht? Weil man spielt natürlich dann auch der Gegenseite in die Hand und sagt, ja, das macht was mit einem. Ja, also in diesen ganzen Klage, inzwischen ist man ein bisschen routinierter dabei und weiß auch, wie sowas abläuft. Aber es hat am Anfang natürlich dafür gesorgt, dass man schlaflos da sitzt, dass man mit seiner Familie darüber redet. Also vielleicht einfach mal, um das konkret zu machen, was das eigentlich bedeutet. Also ich habe es eben schon gesagt, so eine Abmahnung kann man unterschreiben, ja, und dann bezahlt man eine Rechtsanwaltsgebühr des gegnerischen Rechtsanwalts und dann ist das Ding erledigt und man sagt es einfach nicht mehr. Die große Zahlung käme erst dann, wenn man das dann wiederholen würde, weil dann begeht man sozusagen diesen Bruch der eigenen Unterschrift und wird zu Recht dann natürlich auch in Haftung genommen. Darüber reden wir aber nicht. Aber selbst dieser erste Brief, wenn man sagt, wie ich jetzt in großen Teilen, also ehrlich gesagt, das, was ich geschrieben habe, das kann ich belegen und das kann ich, da stehe ich auch für und das finde ich, ist journalistische Freiheit oder Meinungsfreiheit, die ich mir nehmen muss, für die ich dann auch kämpfen muss, muss ich als erstes mal dem Anwalt schreiben, lieber Anwalt, ich sehe das anders als du. Und das mache ich natürlich nicht mit einem Artikel oder irgendwie, sondern dafür nehme ich mir auch einen Anwalt. Und das alles findet erstmal außergerichtlich statt. Das heißt, da ist noch gar kein Gericht involviert. Das heißt, meine Anwaltskosten, also ich habe die Wahl, entweder die Anwaltskosten des Gegenanwalts zu zahlen oder meine Anwaltskosten für den ersten Brief. Ja, so, und dann kommt das Ganze in ein Verfahren wie jetzt, ja, also der Antrag auf einstweilige Verfügung. Und da ist es dann so, dass die gesamten Kosten beider Anwälte und des Gerichtes sozusagen zusammengerechnet werden. Und hier sind jetzt 7 Punkte strittig. Es kann sein, dass ich in einigen Punkten Recht kriege, in einigen Punkten nicht, dass die in allen Punkten Recht kriegen. Es ist alles möglich. Und danach berechnet sich dann sozusagen die Kosten der jeweiligen Seite. Also wenn wir beide 50% Recht kriegen, muss jeder seinen Anwalt und die Hälfte der Gerichtskosten bezahlen, um das mal klar zu machen. So, das ist sozusagen das Damoklesschwert, was immer darüber schwebt, weil man kann sich natürlich vor Gericht nie ganz hundertprozentig sicher sein, wie interpretiert ein Richter das jetzt. Es geht ja auch um Meinung, ja. Es geht sozusagen, ist das eine Meinung, ist das schon keine Meinung? Also, man kann sich nie hundertprozentig sicher sein. Also, was macht das mit einem, habt ihr gefragt? Es ist erstmal unglaublich viel Arbeit, die unbezahlt ist. Also ich habe Anträge und Erwiderungen auf vielen DIN A4 Seiten schreiben müssen. Man muss alle Fakten zusammensammeln, man muss seine Rechercheergebnisse offenlegen, man muss eidesstattliche Erklärungen besorgen von Menschen, mit denen man geredet hat. Also das ist ja, kennst du wahrscheinlich auch. Also oft sagen die Leute was im Vertrauen und sagen, aber ich möchte nicht, dass das veröffentlicht wird. Und dann musst du sagen, ja, dann kann ich auch nichts drüber schreiben. Du musst mir dann schon unterschreiben, irgendwie, dass im Zweifelsfall muss ich das transparent machen. In diesem Fall haben wir eine eidesstattliche Erklärung bekommen. Ja, also das ist erstmal wahnsinnig viel Arbeit, die da drauf ist. Und dann ist natürlich für einen einzelnen Menschen, ich habe ja kein ORF oder keine ARD oder keine Süddeutsche Zeitung oder kein Profil oder irgendwas hinter mir, die sagen, ey Brüggemann, dein Artikel ist super, wir übernehmen die ganzen Kosten für dich. Ja? Sondern ich stehe, ja auch zu Recht, ja, juristisch, erstmal alleine da. Und ich glaube, das ist ein Thema, was wir auch besprechen können. Also es mehrt sich ja, also du hast es eben gesagt, Fabian, wir kennen das in Österreich mit dem Fall Erl, da gab es, glaube ich, über 12 Verhandlungen, 3,5 Jahre. Markus Wilhelm hat damals den Festspielen in Erl unterschiedliche arbeitsrechtliche Sachen vorgeworfen und dagegen wurde geklagt, unter anderem auch einstweilige Verfügung von Hans-Peter Haselstein und von Festspielen in Erl selbst. Das hat 12 Verhandlungen gedauert, bis er dann endlich alles abgewiesen gekriegt hat. Ja, das sind 3,5 Jahre, die der sich damit rumgeschlagen hat und immer mit diesem Damoklesschwert von viel, viel Geld. Und warum sind das eigentlich diese Leute, die alleine sind? Warum sind das kleine Medien wie Backstage Classical? Weil nur noch wir darüber berichten. Also das wäre sicher ein Thema, über das wir noch reden können.
Also das möchte ich jetzt gleich einwerfen. Warum ist das denn so? Also warum findet kritische Kulturberichterstattung nicht in dem Ausmaß in, sagen wir, etablierten Medien statt, wie ihr das kritisiert?
Also tatsächlich war das ja jetzt in mehreren Folgen vom Bühneneingang schon Thema, unter anderem auch in einer Folge, die wir beide schon miteinander aufgezeichnet haben. Es gibt dazu mehrere Thesen, würde ich sagen, mittlerweile. Die eine These ist, und das ist die unschönere der beiden, dass das, was wir kannten oder kennen aus dem Komplex Inseratenkorruption, also sprich, es werden Inserate gekauft und damit gefällige Berichterstattung mit eingefordert, sage ich jetzt mal, dass es so etwas Ähnliches, so eine Art Pendant, nicht in derselben Dreckigkeit, aber vom Mechanismus her über das Thema Medienkooperationen gibt. Also sprich, dass, und das sind natürlich eher Qualitätsmedien betroffen, weil Kunst und Kultur eher den Qualitätsmedien zugeschlagen wird und deren Leserinnen oder Seherinnen. Und da gibt es eben die Theorie, das könnte zusammenhängen, ja, dass einfach diese großen Kunst- und Kulturbetriebe in sehr geldwerten Kooperationen drinnen hängen und sich daraus eine gewisse Abhängigkeit und damit eine Bisshemmung, ja, dass sich das daraus ergeben haben könnte. Und die zweite These ist die schlicht und ergreifend, das ist eine medienstrukturelle Theorie, dass überall kracht im Medienbetrieb, also das Geld wird überall weniger, es ist ein gigantischer Existenzkampf und in diesem Existenzkampf werden den Kulturressorts noch am wenigsten zugetraut, dass sie etwas dazu beitragen könnten. Deshalb sagt man, tut es die investigative Power lieber in die Innenpolitik reinlegen etc. Aber ich weiß nicht, siehst du das genauso, Axel?
Ich würde das als Unterpunkt tatsächlich genauso sehen, aber ich glaube, um die große Frage, warum werden die großen Medien nicht beklagt, zu beantworten, auf der einen Seite, glaube ich, haben sie sich aus diesem investigativen Journalismus oft zurückgezogen. Warum machst du die Dunkelkammer? Ja, ist ja die große Frage. Ja, also wo sind die Recherchen beim Profil? Kannst du gleich gerne darauf antworten, wenn du möchtest. Und zweitens, erstmal, es ist ein ganz einfacher Grund. Es geht natürlich auch hier um eine David- und Goliath-Situation. Ja? Es ist natürlich viel leichter für den Haifisch, den Hering zu fressen, als einen anderen Haifisch. Ja? Also für ein großes Kulturunternehmen ist es wesentlich leichter, erstmal einen freischaffenden Journalisten, eine freischaffende Journalistin oder ein kleines Medium, das keine juristische Abteilung und keine juristischen Rücklagen hat, anzugreifen, als, weiß nicht, den ORF oder die Süddeutsche Zeitung, die intern ja schon eine juristische Anstalt haben und erstmal auf Augenhöhe, die juckt das nicht, wenn die da mal 3.000 Euro irgendwo überweisen müssen, ja? Das ist nicht so wild. So. Also, diese Klagen machen natürlich umso mehr Sinn, desto größer die existenzielle Gefahr für den einzelnen Menschen beziehungsweise für das einzelne Medium ist. Ja? Und das ist, kann ich jetzt in meinem Fall sagen, also nicht unerheblich für mich. Ja? Also ich muss meiner Frau auch erklären, warum wir nicht dafür eine schöne Sofaecke kaufen, notfalls. Ja? Sondern das Geld einfach woanders hin bezahlen müssen. Und dann, glaube ich, tatsächlich kommen wir zu den einzelnen Punkten, die strukturell sind. Warum große Medien oder auch überhaupt Medien immer weniger investigativ berichten und auch gerade Kulturmedien, und das ist ja der Unterschied zu den Politik- und Wirtschaftsmedien, das eigentlich gar nicht so gelernt haben. Und da gibt es ganz viel unterschiedliche Gründe. Ich kann, wenn ihr Lust habt, ich habe mir 5-mal so notiert, stichwortartig, damit wir vielleicht weiterreden können. Also Kulturjournalismus, ich weiß nicht, ob ihr wisst, für einen Tagesspiegel-Aufmacherartikel, was man da so verdient. Also ich schreibe eine halbe Seite Tagesspiegel, was kriege ich dafür als freier Journalist? Recherchiere ich, schreibe ich, bin ich mit Sicherheit 2 Tage beschäftigt.
Also eine Frage, ja, ja. Ich schätze mal 150, 200.
Ganz genau, 150 Euro. Ja. Also mit anderen Worten, der Kulturjournalismus lohnt sich nicht. Ja. Also gibt es andere Einnahmequellen für Kulturjournalisten. Und was können Kulturjournalisten? Sie können natürlich Kultursachen machen. Das heißt, sie schreiben Programmhefttexte für Konzerte, für Orchester, sie halten Einführungsvorträge vor Konzerten, sie sind Teil der Kulturbetriebe, die sie wahrscheinlich in vielen Fällen mehr bezahlen als ihre journalistischen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Ich muss dazu sagen, das ist bei mir auch so. Ja? Also ich moderiere zum Beispiel das Open Air der Bayreuther Festspiele, aber bei Backstage Classical ist es so, und auch eigentlich versuche ich das bei allen Texten, die ich in anderen Zeitungen und Zeitschriften veröffentliche, habe ich immer einen Abspann, eine Transparenzerklärung, wo drin steht, Axel Brüggemann moderiert die Open Airs für die Bayreuther Festspiele. Das ist der einzige Weg, wie ich finde, ich dem entkommen kann. Ja?
Entschuldigung, dass wir da jetzt nicht so schnell drüber gehen. Das hat mich jetzt doch ein bisschen sehr erstaunt. Du schilderst das als eine völlige Selbstverständlichkeit, dass im Kulturjournalismus in Deutschland, da muss es wohl analog auch für Österreich so gelten,
Fabian,
dass hier Konfliktsituationen alltäglich sind. Also dass Journalistinnen und Journalisten sich kritisch mit Institutionen auseinandersetzen sollen, für die oder deren Ableger sie arbeiten?
Ja, das ist durchaus gängig, das muss man schon so sagen. Und davon gibt's unterschiedliche Schattierungen. Also es gibt natürlich Menschen, die insgesamt, was sage ich mal, kodiert sind, die arbeiten im Kulturbetrieb, dann tragen sie mal wo einen Text hin, dann arbeiten sie kuratorisch und so weiter und so fort. Und dann gibt's aber schon explizit auch das Momentum, wo ein Journalist ganz stark eingebunden ist in ein Festival, ja.
Genau, das Schlimme ist, also ich finde es ja grundsätzlich erstmal gar nicht schlimm, wenn es transparent für den Leser, die Leserin nachvollziehbar ist, ja. Kann man sagen, die Situation ist so und ja, für 150 Euro kann ich davon kann ich halt nicht leben, ja, wenn ich das für ein Tagesspiegel schreiben würde. Also brauche ich einen anderen Job. Aber ich muss das natürlich transparent machen und das ist eigentlich schon, daran hapert es schon. Also mir fällt wirklich kein freier Journalist ein, der nicht nebenbei auch noch für irgendeine Kulturinstitution arbeitet. Aber davon lesen wir halt überhaupt nichts, ja. Und das ist, glaube ich, zum Beispiel ein Punkt, wo wir uns auch selbst angreifbar machen als Kulturberichterstatter. Und hinzu kommt, in der Kultur sind hauptsächlich Kritikerinnen und Kritiker unterwegs. Die haben wahrscheinlich Musikwissenschaften studiert und wissen, ob die Synkope im fünften Takt jetzt mit Werf gespielt wurde oder nicht. Aber sie haben das Handwerkzeug, wie ich zum Beispiel bei Springer, der investigativen Recherche, ja überhaupt nicht gelernt. Ja, das kam bei denen überhaupt nicht vor. Also das ist ein großes Problem des Kulturjournalismus. Und das, obwohl das Geld, was in die Kultur fließt, gerade die öffentlichen Gelder, in Deutschland sind das über 20 Milliarden Euro, ja, also von Steuergeldern, von unseren Geldern, da müssen wir ja irgendwie drauf gucken. Also dafür sind wir ja sozusagen da, dass wir auch gucken, wie wird damit umgegangen, welche Machtstrukturen werden damit finanziert, wofür wird es ausgegeben, werden da Ausschreibungen gemacht, wie wird eigentlich eine Schauspielchefin oder ein Schauspielchef engagiert, wer macht das, wie geht das? Und wenn wir da befangen sind, dann haben wir echt ein großes Problem. Und ich glaube, das ist etwas, wo mit Sicherheit ihr als Dunkelkammer, ich als Backstage Classical, dann in Deutschland, auch im politischen Journalismus sehen wir es ja auch, sowas Rechercheplattform Korrektiv oder sowas, die sind ja plötzlich außerhalb der etablierten Medien, weil sie gerade versuchen, diese Systeme sozusagen neu zu denken und neu zu erfinden. Und Backstage Classical ist ein Forum und der Versuch, unabhängig zu sein, kritisch zu sein, und es auch auszuhalten. Deshalb will ich mich auch gar nicht in so einer Opferrolle sehen. Ja, es gehört halt auch zu meinem Job. Und diese Kämpfe, die wir jetzt kämpfen, ja, die sind auch wichtig, weil wir diesen Kulturjournalismus tatsächlich auf neue Beine stellen müssen.
Konkret heißt das jetzt mit Blick auf das laufende Verfahren, dass sie 7 Äußerungen von dir, deinem Anwalt, jetzt quasi gegenbeantwortet werden mussten, dass ihr jetzt, was jetzt versucht, auch den Wahrheitsbeweis anzutreten für die Legitimität dieser Aussagen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, natürlich. Und ich kann davon ausgehen, würde ich mal sagen, dass die Salzburger Festspiele in den nächsten also für die kommende Saison nicht bei Backstage Classical werben werden. Also könnte ich mir vorstellen. Ja. Wo das natürlich toll wäre, das stelle ich mir gerade vor. Einfach so aus Strafe buchen die alle meine Werbeplätze und schreiben, diese Seite ist blöde darauf. Mhm. Also herzliche Einladung.
Eine paradoxe Intervention. Ja. Ich hatte eine Frage, die richtet sich in gewisser Weise an euch beide. Ich habe in der Dunkelkammer seinerzeit eine Folge gehört, wo es um eine Causa ging, in die Gabriel Lansky involviert war und wo es um das Thema Klagsort ging, also wo quasi eine Causa, ich glaube, die in Kroatien angesiedelt war, hier eingeklagt wurde, weil der Artikel theoretisch auch hier gelesen werden kann und da hiermit auch, das war die Hypothese, auch verhandelt werden kann. Deshalb, da bin ich auf dieses Thema aufmerksam geworden, der Klagsorte, die ja insbesondere relevant sind für Medien, die nicht ortsgebunden sind. Und das ist mir dann auch ja bei dir untergekommen. Vielleicht können wir das auch noch mal kurz besprechen. Du wurdest ja nicht in Wien geklagt oder in Salzburg, sondern in Hamburg, ne?
Ja, genau. Ich bin ja auch sozusagen also Backstage Classical ist in Deutschland gemeldet und damit ist das ist ganz normal. Ja, das ist ganz normal. Was ich noch sagen wollte, weil wir von den großen Medien zu den kleinen Medien gekommen sind, also jetzt haben wir über die Journalistinnen und Journalisten geredet, ja, aber wir können natürlich auch über die Institutionen der Medien selber reden. Also nehmen wir mal einen ORF zum Beispiel, ist der, soweit ich das weiß, Medienpartner der Salzburger Festspiele. Ja, übertragen auf jeden Fall die Opern der Festspiele, übertragen Konzerte der Festspiele, machen Festspielsalons, präsentieren diese Produktion. Da ist es natürlich erstmal redaktionell auch sehr schwer zu sagen, da läuft vielleicht was schief, das thematisieren wir mal. Wir haben ein ähnliches Problem in Deutschland mit den Radioorchestern. Ja? Also ein Fall, über den wir viel geredet haben, ist, ich habe es eben schon gesagt, der scheidende oder gegangene Chefdirigent war Theodor Korenzis beim SWR-Symphonieorchester. Der neue designierte Chefdirigent ist Franz Xavier Roth, der deshalb in der Kritik steht, weil er angeblich Dickpics an Orchestermitglieder ungefragt verschickt haben soll. So, jetzt ist die Frage, wie berichtet denn der SWR jetzt über diese Fälle, hauptsächlich in Pressemitteilungen und kaum in eigenen Artikeln. Sie haben sozusagen der Wille der Berichterstattung über die eigenen Macht oder die eigenen Verfehlungen ist natürlich relativ gering. Ja? Und da sind wir bei deiner Frage, warum ist das in diesen etablierten Medien oft unterrepräsentiert, der investigative Kulturjournalismus, weil diese etablierten Medien oft Kooperationspartner der großen Kulturveranstalter sind. Ja.
Wobei man jetzt schon eine Sache dazu sagen muss. Ich komme ein bisschen, ihr seid ja von Grund auf wirklich Journalistinnen und Journalisten. Ich bin ja Kulturmanager, der ein bisschen die Seiten, nicht ein bisschen, der auch die Seiten gewechselt hat, insofern, dass ich in einem Podcast versuche, hinter die Kulissen zu schauen. Und daher habe ich auch gewisse Kulturmanagement-Erfahrungen und muss tatsächlich dem SWR zugutehalten, mit dem ich auch schon eine Medienkooperation hatte, der dann in dieser, das ist ein bisschen ein anderes Szenario, also da geht es nicht um sein Orchester und ihn als Trägeranstalt, sondern ich als Kulturfestival mit einem Kooperationspartner SWR, da war das ganz, ganz strikt geregelt. Also da gab es eine absolute Brandmauer zur Redaktion.
Mhm. Ist aber, Entschuldigung, das muss ich einhaken sofort, weil die Programmdirektorin Frau May ist sowohl mit ihrer Unterschrift sozusagen verpflichtet sie den Musikdirektor des SWR-Orchesters und ist gleichzeitig Programmdirektorin. Also da verschmilzt sich in ihrer Person quasi der Kulturveranstalter SWR und die Redaktion.
Darum sage ich, es ist eine andere Situation. Es geht da geht es um ein quasi unternehmensinterne Rollen als Veranstalterin, Veranstalter und Medienunternehmen. Ich wollte es nur korrektheitshalber sagen, weil die sind nicht am Tisch, dass es auch solche Erfahrungswerte gibt. Also dass es da schon auch Kooperationen gibt, die da sehr darauf achten. Ich habe das tendenziell in Deutschland eher erlebt. Und wir haben aber tatsächlich die Diskussionsfälle immer wieder. Also in den oberösterreichischen Nachrichten ging es zum Beispiel um das Thema ORF-Kultur und Brucknerhaus-Komplex. Ja? Also wo jetzt die Frage eben aufgetaucht ist, war Teil einer Kooperationsvereinbarung. Ich weiß nicht, ob es das Brucknerhaus war oder die Klangwolke, also aus diesem Komplex heraus, war Teil der Kooperationsvereinbarung auch redaktionelle Präsenz in einem ORF-Kulturformat. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass wir es einmal klären, schlicht und ergreifend. Also es wäre einfach wichtig, das auszudiskutieren und die Rollen klar zu machen. Ja.
Also ich bin jetzt, wenn ich euch zugehört habe, eine lange Liste von Namen von ORF-Mitarbeiterinnen und ORF-Mitarbeitern durchgegangen. Ich weiß, dass sie mich anrufen werden und sagen werden, wie kannst du nur zulassen, dass schon wieder behauptet wird, dass, also Tatsache ist, für seine investigative Kulturberichterstattung ist der ORF nicht bekannt. Das, glaube ich, kann man jetzt einfach so hinstellen. Dass darüber hinaus möglicherweise die eine oder andere Konfliktsituation nicht transparent aufgelöst wurde, das lasse ich jetzt auch mal so stehen. Ich möchte, Axel, eine Sache noch einwerfen, die zumindest dir unterstellt wurde. Der Standard hat Mitte Dezember über quasi die ersten das erste rechtliche Vorbringen der Salzburger Festspiele berichtet. Und dann ging es im Forum teilweise durchaus leidenschaftlich zu. Und ich hab da jetzt zwei Postings mitgenommen, die alles natürlich nicht mit Klarnamen.
Ja, das ist natürlich schon noch schwierig.
Ja, ja. Aber ich glaube, also inhaltlich kannst du dem auf jeden Fall kontern. Ja.
Let the shitstorm come.
Okay, Herr Brüggemann schießt sich auf so manchen wichtigen Künstler ein und beißt sich regelrecht an ihm fest, das hat schon stark krankhafte Züge. Markus Hinterhäuser muss sich ja noch nicht alles gefallen lassen. Und das Zweite ist, Backstage Classical besteht zum großen Teil aus Brüggemanns persönlichem Feldzug gegen die Salzburger Festspiele und den SWR, das ist schon genannt worden, Südwestrundfunk in Deutschland. Kritisches zu den Bayreuther Festspielen liest man selten, man rate wohl. Warum? Mhm.
Da habe ich, glaube ich, gleich beantwortet. Also sagen wir mal, das Erste beißt sich fest. Norman Liebrecht, der englische Musikjournalist, nennt mich immer in seiner Berichterstattung The Gadfly, Bremse, die große Mücke. Also die sich festbeißen als Journalist an etwas halte ich erstmal für eine Tugend. Natürlich falle ich nicht beim ersten Windsturm um und höre auf, sondern es sind ja, wenn man zu einer Recherche steht und diese Recherche auch durchdringen lassen will und auch mit Menschen aus der Kulturszene gesprochen hat, die einem ja auf Missstände hinweisen, halte ich es für unseren Job, daran festzuhalten und nicht beim ersten Wegwischen oder beim ersten Gegenwind abzutauchen. Also das weiß ich jetzt nicht so genau, was also das nehme ich jetzt erstmal als Orden statt als Kritik. Das Zweite, bei Backstage Classical sind hauptsächlich was war das? Ich beiß mich da fest an meinem Feldzug gegen Markus Hinterhäuser und genau, an dem SWR. Also da reicht, glaube ich, einmal auf die Seite zu gucken, was wir da für Themen haben. Ich glaube, wir haben seit Beginn der Plattform letzten Sommer mit Sicherheit 450 Texte und ich würde mal sagen, davon sind 10, 15 über die Salzburger Festspiele. Also wir haben, guckt einfach auf die Seite und guckt, was Salzburger Festspiele ist und was andere Themen sind. Also das kann ich relativ leicht entkräften. Außerdem schreiben unterschiedliche Autorinnen und Autoren auf dieser Seite. Also ich würde sagen, dass die Intendanz in Wiesbaden sagt, bei Backstage Classical geht es nur um die Intendanz in Wiesbaden. Ich würde sagen, dass der SWR sagt, bei Backstage Classical geht es nur um Theodor Korenzis. Ich würde sagen, dass die Intendanz in Erfurt sagt, es ging nur um die Intendanz in Erfurt. Und ich würde sagen, dass der Intendant in Bremerhaven sagen würde, bei Backstage Classical geht es nur um Bremerhaven. Also kommt doch mal vorbei, guckt mal, welches Thema euch am meisten interessiert. Abgesehen davon muss ich sagen, ich glaube, das größte Thema bei Backstage Classical sind eigentlich Interviews und Gespräche mit Kulturschaffenden. Also wir haben einen Podcast auch, geben jedem die Möglichkeit, Stellung zu nehmen. Übrigens auch die Salzburger Festspiele wurden natürlich regelmäßig angefragt, Stellung zu beziehen. Weil wir da eben drüber geredet haben, was mich dann auch verwundert. Und das ist vielleicht etwas, was auch interessant ist. Normalerweise würde man ja sagen, also ich kenne Markus Hinterhäuser sehr gut. Wir duzen uns. Wir waren früher regelmäßig haben wir uns getroffen. Ich habe SMS von ihm, wo er mich über den grünen Klee lobt. Und ich halt habe ihn auch am Anfang als einen sehr guten Kulturmanager und eine innovative Kraft für die Salzburger Festspiele gehalten. Das muss man einfach mal sagen. Also wir kennen uns auch, ja. Es hat sich dann sozusagen, glaube ich, ein bisschen entfremdet über diese Theodor-Korenzis-Geschichte, weil auch da keine direkten Gespräche zusammengekommen sind. Wie auch immer, denke ich, dass auch da natürlich erstmal der Fall sein müsste, und so kenne ich das, dass irgendjemand anruft und sagt, ey, Brüggemann, da hast du was geschrieben, da lagst du jetzt aber falsch, ne? Also, und ich kenne das auch von anderen Kulturinstitutionen, die einen Artikel lesen und sagen, sag mal, was hast du denn da geschrieben? Das stimmt doch gar nicht. Und entweder sagt man dann, doch, das stimmt und ich kann das sagen, oder man sagt, ach, Scheibenkleister. Ich meine, ihr werdet mit Sicherheit auch mal Fehler gemacht haben bei der Recherche und irgendwas falsch geschrieben haben. Und natürlich ist es unser größtes Interesse, etwas richtig zu stellen, was falsch geschrieben wurde, weil über nichts ärgert sich ein Journalist mehr als über einen Fehler. Ja, und das ist in meiner journalistischen Praxis auch ganz normal, dass eine Pressestelle oder ein Betroffener selbst anruft und sagt, boah, Axel, ey, oder Herr Brüggemann, und dass man natürlich dann das korrigiert und dass man auch alles tut, damit das wieder in Ordnung kommt, ja. Das ist in diesem Fall aber ja überhaupt nicht passiert, ja. Da haben wir auch etwas verloren, ja.
Also in dem Fall sind ganz konkret eben diese beiden Abmahnungen zum Jahresende 24 genau. gekommen, ohne jedes Aviso quasi. Ja. Also es gab nicht den Versuch einer Kontaktaufnahme Nein. vorab. Und es gab auch dazwischen seither keinen Versuch einer Nein. Kontaktaufnahme. Ihr redet Nein. quasi über Anwälte.
Ich glaube, das ist jetzt der einzige Weg natürlich, weil es da ja, genau, wie ich schon gesagt habe, genau. Aber das sind sozusagen, und der letzte, weil ich gerne auf diese ganzen Kritikpunkte würde ich schon eingehen, ich würde da nicht gerne mich dran vorbeischummeln. Bayreuth habe ich schon gesagt, ja. Ja, es stimmt, vollkommen richtig, die Backstage Classical berichtet relativ unkritisch, obwohl jetzt das China-Engagement der Bayreuther Festspiele haben wir schon kommentiert, relativ schaumgebremst über die Bayreuther Festspiele. Und wenn wir über die Bayreuther Festspiele berichten, steht aber unter den Artikeln auch warum. Ja, also es ist sozusagen kein Geheimnis und es ist schön, dass dieser Kritiker unserer Seite das dann auch gelesen hat, weil er verrät uns eigentlich keine News, weil das ist transparent und offen dargelegt. Ja.
Entschuldigung, ich muss an der Stelle auch tatsächlich, da ist auch ein interessanter Punkt drinnen, also dieser Vorwurf der persönlichen Fehde ist schon noch ein, Axel, du korrigierst mich, ein Kulturspezifikum. Also es würde wahrscheinlich niemand auf die Idee kommen oder kaum jemand auf die Idee kommen zu sagen, du hast ein neurotisches Verhältnis zu internationalen Kanzleien, die Briefkastenfirmen anbieten und deshalb führst du einen Feldzug gegen sie. Oder es würde niemand dem Ashwin Sankulkar sagen, er hat eine persönliche Fehde mit Karl-Heinz Grasser und deshalb die Buwog-Affäre gemacht. Also dieses etwas auf eine sehr persönliche Ebene umlegen, das ist schon ein Kunst- und Kulturphänomen, das sich durch viele Bereiche zieht. Also ich habe das auch in anderen Folgen gehabt mit Leuten, die sich mit Macht auseinandersetzen oder auch die für Beratungsstellen arbeiten, die sagen, es gibt auch dieses komische Bild, wir sind eine Theaterfamilie. Mhm. Und das ist ein sehr gefährliches Bild, weil das daraus leitet man ab, wir sind kein professioneller Betrieb, wo professionelle Regeln gelten und wo wir Grenzen achten, sondern wir sind so eine Familie, die miteinander Dinge macht und eigentlich lieben wir es und was sich.
Wir sind alle für das Gute, Hehre und Schöne, nämlich genau. Die Kultur.
Und das hängt unmittelbar miteinander zusammen und ich glaube, das muss man auch noch einmal sagen, darum ist das sehr häufig, dass wenn es dann ans Eingemachte geht in einem Thema, dass man sagt, ja gut, der hat ein persönliches Thema am Laufen und deshalb ist es so.
Aber da ist ja offenbar viel zu viel Nähe vorher da. Weil du jetzt Karl-Heinz Grasser gesagt hast, der gehört zu den Leuten, die es schnell mal persönlich genommen haben. Sebastian Kurz ist auch so, ist eher so eine Frage der Persönlichkeitsstruktur auch ein wenig. aber so ganz grundsätzlich habe ich überhaupt keinen Zustand zu den Objekten der Berichterstattung. Ich hänge auch nicht mit denen ab. Also ich verbringe quasi keine Freizeit mit solchen Leuten. Wir gehen nicht abends auf Cocktails oder in Bars. Also ich zumindest nicht. Man hat eh die Idee, wo es mich hingebracht hat. Also ich will nicht sagen, dass es das in der Innenpolitik nicht auch gibt. Ja, klar gibt's das. Aber jeder ist aufgerufen, sich zu überlegen in diesem Job, was das bedeutet, wenn zu viel Nähe entsteht.
Ja, und wenn diese Nähe dann enttäuscht wird, ne? Genau, oder? Und ich glaube tatsächlich, weil wir eben schon angefangen haben, rauszuarbeiten, der Unterschied zwischen dem Kulturbericht und der Kulturberichterstattung und dem Kulturjournalismus zu anderen Formen. Tatsächlich, Fabian, denke ich das auch so. Wir sind natürlich dieser hochneurotische Betrieb, ja, in dem es immer um Leidenschaft geht. Und jede Hamlet-Aufführung geht um Leben und um Tod, ja. Und darunter machen wir es nicht, ja. Und es wird sich auf der Bühne viel berührt. Und die Regisseure schreien rum. Und die Dirigenten und zum Teil sind unwirsch. Und das, wo gehobelt wird, fallen Späne. Und das sind ja alles diese Ausdrücke, die wir kennen. Hinzu kommt noch, und das ist, was ich mit so einem Leserbrief eben auch assoziiere, natürlich eine Art von Geniekult. Ja, also der Maestro, der darf das. Also wir hatten den Fall James Levine in New York, ja, Chefdirigent der Metropolitan Opera, von dem immer wieder gesagt wurde, dass er eine Vorliebe für junge Jungs hat, was sozusagen ein offenes Geheimnis in der Kultur. Aber es gab lange Zeit gar keine öffentliche Berichterstattung darüber, weil man hat so mit gelebt. Das war in den 90er, 2000er Jahren halt so. Also was ich sagen will, ist, der Kulturbetrieb lebt von dieser hochneurotischen Geniekult-Aura, in der Intendantinnen, Intendanten, Dirigentinnen, Dirigenten, Sängerinnen, Sänger, ganz natürlich, unantastbare Diven sind, die qua können, sich auch viel erlauben können. Ja, also wir kennen das ja von Michael Jackson oder so. Ja, ja, aber was für ein Superstar, bis dann der Fall irgendwann mal kam. Ja, aber wie lange haben wir das alle mitgespielt, ja, weil wir daran glauben wollten. Und das, glaube ich, ist ein großes Problem auch, gerade in Zeiten, die wir jetzt haben, wo sehr viel sehr schwer ist, wo es politisch, wo viele Leute viele Ängste haben durch eigene Existenzängste. Kann nicht wenigstens die Kultur bitte schön sein und kann der Brüggemann und kann Backstage Classic nicht bitte aufhören, uns diesen letzten Zufluchtsort auch noch madig zu machen? Müssen wir denn in der Kultur, wo wir abends doch einfach La Traviata sterben sehen wollen, müssen wir denn da jetzt auch noch darüber reden, wie der Regisseur mit den Sängerinnen umgeht? Ja, und das ist, glaube ich, so eine Grundhaltung eines Eskapismus, mit dem wir auch zu kämpfen haben. Und da verstehe ich auch diese Leserbriefschreiber, die wollen nicht, dass ihre Kultur jetzt noch kaputt gemacht wird. Und ich denke, ey, aber es fließen 20 Milliarden Euro von unseren Steuergeldern da rein. Da muss jemand hingucken. Und da leben auch ganz viele Menschen. Also, letzter Satz in diesem Zusammenhang: Macht eines Intendanten oder einer Kulturinstitution. Die meisten Sängerinnen und Sänger in Opernhäusern können jedes Jahr gekündigt werden, ohne Angabe von Gründen. Ja, die haben, also wer wirklich eine Lobby hat, sind eventuell Orchester und Chorsängerinnen und Chorsänger. Alle anderen werden nach Gutdünken entlassen, ja, wenn sie aufbegehren. Und das macht es natürlich wahnsinnig schwierig. Ja, und das erhöht natürlich diese Selbstwahrnehmung von Kulturinstitutionen als unglaublich mächtiges Etablissement. Und da finde ich, muss es journalistische Augen geben und Hände, die darauf gucken und darüber schreiben. Und die letzte Satz, nicht, dass ihr schon einschläft, aber weil Fabian das eben gesagt hat mit Verweis auf Bruckner.
Das war schon zweimal der letzte Satz.
Ja, 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 ich hab noch drei letzte Sätze. Ja. Darf ich das noch ganz kurz sagen?
Sag der letzte Satz.
Ja, ist Kulturpolitik. Ja, also Brucknerhaus, da sehen wir ja auch, wie ein Bürgermeister involviert war in die Besetzung der Intendanz. Da sehen wir sozusagen, wie Kulturpolitik ganz eng zusammenarbeitet mit Kulturinstitutionen. Nirgendwo wird das so klar wie im Brucknerhaus in Linz, ja, wo das für beide Personen zu Konsequenzen geführt hat. Und jetzt haben wir in meinem letzten und vorletzten Satz schon gehört, also das Publikum hat wenig Interesse daran, dass dieser Kulturbereich madig gemacht wird. Die großen öffentlichen Medien haben wenig Interesse daran, dass das öffentlich gemacht wird. Und die Kulturpolitik möchte auch eigentlich, dass die Kultur einfach funktioniert. Ja? So, das ist jetzt sozusagen ein Geflecht, in dem wir es zu tun haben. Das war mein letzter Satz.
Also wir beide haben das ja auch schon einmal tatsächlich durchexerziert, der Michael und ich. Wir haben eine Folge zum Musiktheater an der Wien gemacht, wo wir letztendlich eher auf Basis eines Mitschnitts aus einer Art Baubesprechung nachvollziehen konnten, wie es gerade um den Baufortschritt steht. Und für mich ist das auch wahnsinnig lehrreich, für dich weniger, weil du hast es schon oft gehabt, aber für mich ist es jetzt auch zum Beispiel lehrreich zu sehen, in wie viel wir eigentlich darüber hinaus wissen und aber aus diversen Gründen, also Informantinnenschutz in allererster Linie, aber auch das Phänomen, das ihr beide beschrieben habt, oder du hast es beschrieben jetzt gerade, Axel, dass jemand sagt, ich erzähle euch darüber, aber ich werde niemals meinen Namen sagen und ich möchte auch nicht zitiert werden. Also es ist quasi ein Wissen, das bei euch ist. Mit vor dem Hintergrund könnt ihr Dinge betrachten, aber ihr dürft es nicht verwenden. Und da sind wir sicher in dieser Thematik drinnen, dass wir das Problem haben, dass viel zu viel Verantwortung oder sehr viel Verantwortung auf Strukturen ist, die von einzelnen oder kleinen Gruppen in Medien wie zum Beispiel der Dunkelkammer oder Backstage Classical oder ganz offen gesagt und so weiter und so fort, dass sehr viel Verantwortung getragen wird, die auch mit einem großen Risiko behaftet ist. Und das war auch der Grund, warum ich so hellhörig geworden bin jetzt bei der Axel-Geschichte. Ich machte einen Podcast zum Thema Kunst und Kultur, wo es nicht um die Bewertung von künstlerischem Ausdruck geht, sondern um Geschichten, die da ein bisschen dahinter sind. Was bedeutet das? Welches Risiko gehe ich damit an?
Klar, also jeder von uns kann jederzeit den Axel machen. Das ist tatsächlich überhaupt keine Frage.
Doppelten Axel.
dieses Risiko, also soweit es mein Projekt betrifft, dieses Risiko haben wir jetzt seit mehr als 2 Jahren. Nein, wir haben noch nicht ganz 2 Jahre. Egal. Und dem muss man sich auch stellen, nicht, weil die Alternative wäre es einfach zu lassen. Und ich habe für mich definiert, nein. Ich meine, mal sehen, wo es mich hinführt. Ja, also wenn da jetzt am laufenden Band Klagstrohungen kämen, irgendwann geht dir wahrscheinlich die Luft aus.
Ja, das müssen wir besprechen. Wie können wir das sozusagen ändern? Ne? Und ich halte auch nichts davon, dass wir uns jetzt als Opfer stilisieren. Ja, also in diese Rolle dürfen wir gar nicht kommen, weil das finde ich schon auch. Also auch wenn ich da diese Standardkommentare oder sowas lese.
Die haben mir überhaupt nicht gefallen.
Nein, doch, ich würde gerne darauf eingehen. Also das sind ja Dialogformen, die ich sonst nicht habe. Ja, also aber ich gehe jetzt nicht auf die Standardseite und kommentiere das. Aber ich nutze gerne die Möglichkeit hier, um darauf einzugehen, weil ein Vorwurf, den ich höre, ist, Haltung ist ja auch billig. Ja? Nein, Haltung ist überhaupt nicht billig, wie wir an diesem Fall sehen. Ja? Haltung ist etwas, was manchmal auch wehtut, wo man sich in den Wind stellen muss und wo man auch Konsequenzen nehmen muss. Und ich meine, das wissen wir beide, warum sind wir in den Medien, in denen wir sind? Weil wir für unsere Überzeugung etwas anderes aufgegeben haben. Ja? Eine Sicherheit aufgegeben haben, ein Spiel aufgegeben haben, das wir vielleicht nicht mehr mitspielen wollten. Und deshalb kommt es zu Situationen, in der ich jetzt zum Beispiel bin und in der ich mich auch wirklich nicht als Opfer stilisieren möchte. Erstmal ist das ein Teil unserer Demokratie. Da fühlt sich jemand angegriffen. Na gut, er hätte anrufen können oder Sie hätten anrufen können. Machen Sie nicht, aber Sie haben das Recht, das sozusagen vor Gericht auszutragen. Wie man das jetzt bewertet und wie man es öffentlich bewertet und wie der öffentliche Diskurs darüber ausfällt, ist eine ganz andere Sache. Aber erstmal ist das Teil unserer öffentlichen Meinungsbildung. Und das ist auch legitim und dem stellen wir uns auch. Und ich finde, das müssen wir sagen. Wir müssen da draußen vielleicht auch klar machen, das ist unser Job. Ja, wir müssen auch Missstände ansprechen, die andere aus Angst um ihre Existenz nicht ansprechen können. Und da stellen wir uns in eine Front und da gehen wir auch das Risiko ein, dass wir mal angeschossen werden. Ja, das finde ich, ist vielleicht einfach wichtig, nochmal zu verdeutlichen. Das ist für uns ein Beruf, den wir gewählt haben. Es ist eine Aufgabe, die wir leidenschaftlich machen und ja, für die wir manchmal auch einstehen müssen. Und das fände ich vielleicht zum Schluss dieses Gespräch, ist auch nochmal interessant, damit jetzt nicht der Eindruck entsteht, oh ja, dann müsst ihr nur klagen und dann hören die alle auf. Ja, sondern es geht jetzt, glaube ich, in den nächsten Jahren darum, wie können wir als freie Journalistinnen und Journalisten, als kleine Medien, als Podcasts, tatsächlich Systeme schaffen, die uns auch wehrhaft machen.
Ich muss dazu sind mir zwei Dinge wichtig. Erstens einmal, der Fall ist schon insofern interessant, weil er ein bisschen einen Paradigmenwechsel symbolisiert. Denn, das muss man dazu sagen, in der Kulturmanagement-Schiene gab es schon so etwas wie einen gewissen Sportsgeist, nenne ich es jetzt einmal. Also das Instrument der Klage sitzt sicher weniger locker im Kunst- und Kulturbetrieb als jetzt in privatwirtschaftlich organisierten Systemen. Das ist auch wichtig. Warum? Das möchte ich auch nochmal betonen. Da steckt sehr oft öffentliches Geld drinnen. Und es wäre fatal, wenn quasi die wirtschaftliche Macht, die sich aus öffentlichem Geld speist, dazu genutzt wird, um dann diese Macht zu nehmen und Druck auszuüben mit klagen, wo es um viel Geld geht. Was mich jetzt aber auch noch tatsächlich interessiert, Michael, vielleicht weißt du da auch Details, das Instrument der Klage mit extrem hohem Streitwert, das Druckmittel, das ist ja jetzt mittlerweile schon bekannt und als Problem aufgefallen. Gibt es da Maßnahmen dagegen, dass man sagt, dass das nicht missbraucht wird, weil das betrifft Dinge, die ihr beide gesagt habt, ja?
Ja, also es gibt tatsächlich auf EU-Ebene eine Richtlinie, die sogenannte Slap-Klagen, also Einschüchterungsklagen jetzt im allerweitesten Sinn, unterbinden soll in Zukunft. Die muss aber erst national gesetzt werden. Soweit es Österreich zum Beispiel betrifft, gibt es dazu, soweit ich weiß, zum Beispiel noch kein Gesetz. Aber das Ding ist, dass ja eine Klage noch gar nicht das Etikett Slap haben muss oder die Drohung rechtlicher Schritte noch gar nicht das Etikett Slap haben muss, um trotzdem schon Wirkung zu entfalten, nicht? Also es ist ja das Thema, das mich so beschäftigt ist, wird hier immer das gelindeste Mittel gewählt? Ist das, oder will man hier schon jemandem etwas ausrichten? Und also Axel hat es ja gesagt, also er hat, die hätten die Möglichkeit gehabt, wenn sie dir sagen, diese und jene Punkte sehen wir nicht. Du hättest nach Maßgabe der Möglichkeiten richtig gestellt, was richtig zu stellen war. Aber die 7 Punkte für die Streit.
Da hätten wir dann auch drüber gestritten, ja natürlich. Also diese 7 Punkte, wenn sie mir die am Telefon gesagt hätten, wahrscheinlich hätte ich auch gesagt, du, ehrlich gesagt, nee, ne? Aber es gab ja erstmal gar nicht dieses Gespräch. Mhm. Also man versucht ja, aber ganz egal. Ich glaube, was wir nicht unterschätzen dürfen dabei, weil wir jetzt nur über Klagen reden, es gibt ja auch die öffentliche Meinung. Und deshalb sitze ich ja auch bei euch im Podcast. Es ist ja in der Regel, hat man so viel mit diesen ganzen Auseinandersetzungen zu tun, dass man sich am liebsten verstecken möchte und abwarten möchte, was passiert. Und dann guckt man. Und ich habe ja bewusst jetzt auch den Weg zu euch gewählt, weil ich glaube, und weil das meine Erfahrung tatsächlich ist. Und wir haben so viele negative Nachrichten und so viel böse Dinge, über die wir reden. Aber ich habe die Erfahrung jetzt seit Anfang Dezember gesammelt, dass da draußen sehr, sehr viele Menschen sind, die sehr, sehr schätzen, was ihr, was ich, was Backstage Classical, was freie Medien eigentlich machen. Also nochmal, ich habe selbst zu Spenden aufgerufen und bin sehr froh. Es haben über 72 Leute, momentan 72 Leute gespendet. Und ich will auch gar nicht hier weiter zu Spenden aufrufen, sondern ich finde, da sollten wir tatsächlich überlegen, wie wir sowas perspektivisch machen können. Ja, aber ich will nur sagen, das zeigt, es sind ganz viele Schultern, auf denen dann plötzlich sowas verteilt wird. Es gibt unglaublich viele Anrufe, auch aus der Kulturszene, von prominenten Künstlerinnen und Künstlern, die sagen, Axel, ich kann das jetzt nicht öffentlich sagen, aber super und halt durch und kämpf weiter. Also meine Erfahrung im letzten Monat ist gar nicht die Erfahrung des Opfers, sondern meine Erfahrung ist, es gibt sehr viele Menschen da draußen, die das sehr schätzen, was wir tun, und die das auch als Grundlage unseres Zusammenlebens noch verstehen. Manche sind vielleicht gerade nicht in der Situation, das öffentlich äußern zu können, aber sie sind da, wenn Ernst am Mann ist. Und das muss ich schon sagen, das zeigt mir, dass dieses David-Goliath-Verhältnis, was eigentlich so entsteht zwischen Backstage Classical und Salzburger Festspielfonds, gar nicht so existiert. Also wir haben viel mehr Unterstützung, als wir denken. Und die Machtpositionen großer Kulturinstitutionen sind gar nicht so groß, wie wir das auch denken. Also wir müssen ja nur zum Brucknerhaus gucken, wir müssen nur nach Erl gucken, wir müssen nur, wir können ja die ganze Berichterstattung über auch die Salzburger Festspiele in den letzten Wochen sehen. Ja, ist ja nicht so, dass da keine Kritik kommt, sondern wir lernen gerade auch, dass es durchaus möglich ist, die Leute zu kritisieren. Ja, und dass es auch genutzt wird und dass es inzwischen auch in etablierten Medien genutzt wird. Auch von Kolleginnen und Kollegen in großen Zeitungen, Zeitschriften und im Rundfunk empfinde ich momentan sehr viel Unterstützung, weil die auch ihre eigene Perspektive darauf haben, was da gerade passiert. Also das würde ich so als optimistisches Klammer mal machen. Also wir sind nicht die kleinen, wehrlosen, verbohrten Spinner, sondern wir sind schon, also das würde ich schon so empfinden, haben wir eine Lobby. Und das ist sehr viel wert.
Axel, Michael, für mich wäre das eigentlich ein wunderbares Schlusswort, denn mit Optimismus zu schließen ist doch immer gut in diesen Zeiten, oder?
Ja, ich hatte den Einstieg, du hast den Ausstieg, Fabian.
Vielen lieben Dank.
Dankeschön.
Ich danke euch.
An dieser Stelle jetzt noch ein Nachtrag. Es sind nämlich rechtzeitig zum Erscheinen dieser Folge die Antworten zu unseren Anfragen eingegangen. Landeshauptmann Dr. Haslauer hat uns wissen lassen, dass er zu dieser Angelegenheit keine Stellungnahme abgeben wird und hat auf die Pressestelle der Salzburger Festspiele verwiesen. Die Salzburger Festspiele haben uns dann geschrieben. Und was sie uns genau gesagt haben, das möchte ich einfach eins zu eins weitergeben. Zitat: Es ist zutreffend, dass der Salzburger Festspielfonds und Markus Hinterhäuser am 27.12.2024 beim Landgericht Hamburg einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung eingereicht haben, nachdem Herr Axel Brüggemann außergerichtlich lediglich bezüglich dreier rechtsverletzender Äußerungen eine Unterlassungserklärung durch seinen Bevollmächtigten abgeben ließ. Das Bestehen einer Unterlassungsverpflichtung, aber in Bezug auf 7 weitere Äußerungen bezüglich derer nach unserer Auffassung Unterlassungsansprüche bestehen, weiterhin verneint. Streitgegenständlich sind verschiedene unserer Bewertung nach persönlichkeitsrechtsverletzende Äußerungen des Herrn Brüggemann zum Nachteil des Salzburger Festspielfonds bzw. des Herrn Hinterhäuser. Und zum Streitwert sagen die Salzburger Festspiele: Den Streitwert wird das Landgericht nach Maßgabe des Paragraphen 3 ZPO festsetzen. Wir gehen auf der Basis anderweitiger Urteile von einem Streitwert von 10.000 Euro pro streitgegenständlicher Äußerung aus. Und abschließend sagen die Salzburger Festspiele: Während des laufenden Verfahrens vor dem LG Hamburg können und werden die Salzburger Festspiele und Herr Hinterhäuser keine weiteren Erklärungen in dieser Causa abgeben. Insoweit wird um Verständnis gebeten. Es bleibt also spannend. Danke, dass ihr beim Bühneneingang vorbeigeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, in eurem Netzwerk teilt und auf der Plattform eures Vertrauens mit 5 Sternen bewertet. Feedback und Geschichten aus dem Inneren des Kulturbetriebs sind natürlich herzlich willkommen. Schreibt mir am besten eine E-Mail. Die Adresse findet ihr auf www.bühneneingang.at, Bühneneingang mit UE. Alle Nachrichten werden natürlich streng vertraulich behandelt. Dort auf www.bühneneingang.at gibt's auch einen Link zu Steady. Mit einer Steady-Mitgliedschaft könnt ihr diesen Podcast unterstützen und habt ein garantiert werbefreies Hörerlebnis. Außerdem lasse ich mir immer wieder neue Packages für Mitglieder einfallen. In diesem Sinne, bis hoffentlich bald am Bühneneingang. Missing Link.